Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler. Hallo.
Und Thorsten Martinsen. Hallo.
Heute widmen wir uns in einem Special dem 100. Geburtstag von Hans-Dieter Hüsch, einem der prägendsten deutschen Kabarettisten, Schriftsteller und Vortragskünstler des 20. Jahrhunderts. Er ist leider schon 20 Jahre tot, aber man kann ja trotzdem seinen Geburtstag feiern, ne? Das sollte man so machen. Für alle, die uns im Internet hören, wird dann außerdem noch ein Wein verkostet, denn wir haben heute den Riesling Wallufer Berg Bildstock Kabinett 2008 dabei von J.B. Becker. Das ist mein Name. Es gibt also Riesling zu verkosten. Ich freue mich schon. Den Thorsten auch schon fleißig verkostet. Das
so nämlich.
Genau. Kommen wir zu Hans-Dieter Hüsch. Die Jüngeren von euch kennen ihn vielleicht gar nicht mehr. Ich fürchte, wir haben vielleicht sogar den einen oder anderen Hörer, die eine oder die andere Hörerin, die geboren ist, nachdem Hans-Dieter Hüsch schon verstorben war.
Meinst du?
Möglich. Möglich.
Ja, möglich, stimmt.
Verstorben ist er nämlich im Dezember 2005,
ja,
geboren allerdings 1925 in Moers. Anders als viele andere politische Kabarettisten seiner Zeit ist Hüsch dafür bekannt, dass er weniger so auf tagespolitische Themen gesetzt hat, sondern auf Sprache, auf Rhythmus und auf Haltung. Und das sind natürlich zeitlose Themen, so Dinge, die uns Menschen ausmachen oder die auch einfach über tagespolitische Ereignisse hinaus funktionieren. Und auch deswegen, nicht nur deswegen, ist er auch heute noch sehr hörbar und seine Programme durchaus genießbar. Davon hören wir nachher noch ein paar Ausschnitte. Er verbindet gerne Humor mit Melancholie, Alltagsbeobachtung mit existenziellen Fragen. Und wer uns schon länger kennt, wird verstehen direkt, warum wir Hans-Dieter Hüsch in dieser Sendung deshalb auch ein Special widmen. Hüsch verstand sich selbst eher weniger als Kabarettist, mehr als Vortragskünstler. Die Bühne war für ihn ein Ort des Erzählens und nicht der Pointe um jeden Preis. Da schauen wir mal schräg auf unsere heutigen Comedy-Künstler in Deutschland. Ein wichtiges Zielmittel für ihn war zum Beispiel die musikalische Sprache. Nun habe ich ihn auch noch kaum bewusst quasi live oder zu seinen Lebzeiten kennengelernt, aber auch im Nachhinein kann man da noch eine Menge tolle Dinge von ihm sehen und hören. Er schweift gerne mal ab oder scheinbar ab, er wiederholt sich, er variiert und dadurch entstehen eine Menge Sprachwitze, die oder auch Rhythmuswitze, die wunderbar funktionieren, die auch, glaube ich, niemals alt werden, solange man noch versteht, welche Wörter er da benutzt. Er hat ein paar wiederkehrende Figuren und Motive. Zum Beispiel hat er den kleinen Mann immer wieder dabei. Und aus Moers kommt, hat er auch immer wieder die Provinz, das Rheinland und das Außenseitertum so zum Thema. Das, glaube ich, können sich auch viele Leute mit identifizieren. Am Ende, und auch deswegen ist er uns, glaube ich, so sympathisch, ich bin sehr gespannt, was wir gleich noch hören, entsteht sein Humor häufig aus einer gewissen Genauigkeit, aber halt auch aus einer Sanftheit. Sein Weltbild basiert auf so einer christlich-humanistischen Perspektive und ist immer menschenfreundlich. Auch da, glaube ich, können wir ihm schnell beistehen. Und damit übergebe ich direkt mal die nächsten Worte an Thorsten, den, glaube ich, besser kennt als ich.
Ja, ich bin ja mit ihm aufgewachsen, ne? Quasi. Mhm. Also als ich...
Was ist so deine früheste Erinnerung an Hans-Dieter?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, das sind ja ganz viele gewesen damals. Es gab ja neben Hüsch auch noch Dieter Hildebrand und wie sie alle hießen, diese Alten halt, die da so waren.
Diese Alten.
Naja, also die leben ja auch alle nicht mehr, ne? Kann man ja ruhig so sagen, das ist ja wirklich so. Oder viele davon jedenfalls nicht. Die letzten, die davon noch übrig geblieben sind, sind so Bruno Jonas und Matthias Riechling. Die gehören ja mittlerweile wirklich auch. Die sind ja alt mittlerweile. Das ist ja, obwohl ich das gar nicht verstehe, weil bei mir, in meinem Kopf, ist Matthias Riechling immer noch irgendwie knapp unter 30. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Der ist mittlerweile garantiert auch um die, ich bin ja auch 55, der muss um die 70 sein. Knapp drunter. Mhm. Also, der wird sich definitiv die Haare färben. Davon kannst du mal ausgehen. Also, wie auch immer. So, und damals war er aber noch ganz jung und damals war Kabarett auch viel, viel präsenter als heute. Mhm. Durch Leute wie auch Matthias Deutschmann und Georg Schramm und wie hießen die? Ach, hier Jürgen Becker und Schmickler und ach, keine Ahnung, wie die alle hießen. Keine Ahnung. Es gab so viel. Die sind ja auch, viele davon sind gestorben. Wie heißt denn dieser Frankfurter noch? Ganz berühmt. Matthias Belz.
Ja.
Genau.
Ja. So. Lustig, Deutschmann hatten wir auch schon in der Sendung vor Urzeiten.
Ja.
keine Ahnung, 10 Jahren oder so.
Kann gut sein, ja. Das kann gut sein. Aber alle, wirklich alle, haben eigentlich Hirsch als Vorbild gehabt, weil das war der erste nach dem Krieg. Ja. Und deswegen hieß er auch immer Papa Hirsch. Weil er einfach.
Das hört man wirklich oft, ne? Kabarettisten, ja. Aber selbst so, hier so Slam-Poets und Comedians, die Hirsch als Vorbild nennen.
Ja. Total, ja. Und er war halt auch der Erste, der hier in Deutschland sowas gemacht hat und hat auch die erste Bühne, glaube ich, mit auf die Beine gestellt. Er hat in seinem Leben, hat ja 53 Jahre auf der Bühne gestanden, ungefähr 70 eigene Kabarettprogramme gebaut. Das ist nicht wenig. Und interessant auch ist, dass er als Kind nämlich eine Fußfehlstellung hatte, was dann irgendwie mehrfach operativ behandelt werden musste. Und das machte ihn dann zu diesem Außenseiter. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen man dann so Dinge tut. Weswegen man anders ist als die anderen. Was in seinem Fall dazu geführt hat, dass er so eine scharfe Beobachtungsgabe hatte und sich wahrscheinlich, wenn andere Kinder Fußball gespielt haben oder sonst was, ja, weiß ich nicht, Bücher gelesen hat oder eben mit den Dingen beschäftigt hat, mit denen er sich beschäftigen konnte. Ne? Weil andere ging ja halt alles nicht. Ja, wir hören mal rein. Es gibt verschiedene Hirsche sozusagen. Es gibt, also Hirsche ist in der Lage, die Menschen von hahaha zu zu kriegen und umgekehrt.
Ah, sehr gut. Ja. Da muss man nachdenken.
Ganz genau. Wir hören mal kurz rein. Es wird jetzt erstmal ein bisschen ernster.
Deutsche Geschichte wissenschaftlich betrachtet. Wissenschaftlich. Ist immer ein schönes Erlebnis. Immer. Immer. Was ist das für ein Phänomen? Fast kaum zu hören, kaum zu sehen. Ganz früh schon fängt es in uns an. Das ist das Raffinierte dran. Als Kind hat man es noch nicht gefühlt, hat noch mit allen schön gespielt. Das Dreirad hat man sich geteilt und niemand hat deshalb geheult. Doch dann hieß es von oben her, mit dem da spielst du jetzt nicht mehr. Das möchte ich nicht noch einmal sehen. Was ist das für ein Phänomen? Ist man größer, macht man es auch. Das scheint ein alter Menschenbrauch. Nur weil ein anderer anders spricht und hat ein anderes Gesicht, wenn man es noch so harmlos meint, das ist das Anfangsbild vom Feind. Er passt mir nicht. Er liegt mir nicht. Ich mag ihn nicht. Und finde ihn schlicht geschmacklos, hat keinen Grips und außerdem sein bunter Schlips. Dann setzt sich in Bewegung Leis, der Hochmut und der Teufelskreis. Und sagt man was dagegen mal, dann heißt, wer ist denn hier normal? Ich oder er, du oder ich? Ich finde die Typen widerlich. Und wenn du einen Penner siehst, der sich sein Brot vom Dreck aufliest, dann sagt ein Mann zu seiner Frau, guck dir den Schmierfink an, die Sau, verwahrlos bis zum Tod hinaus. Ja, früher warf man die gleich raus und heute muss ich sie ernähren. Und unser Eins darf sie nicht wehren. Und auch die Gastarbeiterpest, der letzte Rest vom Menschenrest. Die sollte man all das jetzt gut Spießruten laufen lassen bis aufs Blut. Das haben wir ja schon mal gehört. Da hat man die gleich streng verhört, verfolgt, gehetzt und für ins Lager reingepfercht und hier hat man sie dann erschlagen, all die Kinder mal auf jeden Fall, die hatten keinem was getan. Was ist das für ein Größenwahn? Es lodert auf im Handumdrehen und ist auf einmal Weltgeschehen. Und plötzlich steht an jedem Haus die Türken und Zigeuner raus. Nur weil kein Mensch derselbe ist und weiß und schwarz und gelbe ist, wird er verbrannt, ob Frau, ob Mann, und das fängt schon von klein auf an. Und wenn ihr heute Dreirad fahrt, ihr Sterblichen noch klein und zart, es ist doch eure schönste Zeit, voll Fantasie und Kindlichkeit. Lasst keinen kommen, der da sagt, dass ihm dein Spielfreund nicht behagt. Dann stellt euch vor, das Türkenkind, dass ihm kein Leids und Tränen sind. Dann nehmt euch alle an die Hand und nehmt auch den, der nicht erkannt, dass früh schon in uns allen brennt. Das, was man den Faschismus nennt. Nur wenn wir eins sind, überall, dann gibt es keinen neuen Fall von Auschwitz bis nach Buchenwald. Und wer es nicht spürt, der merkt es bald. Nur wenn wir in uns alle sehen, besiegen wir das Phänomen. Nur wenn wir in uns alle sind, fliegt keine Asche mehr im Wind.
Ja.
Wow. Das ist zeitlos, kann man nicht anders sagen. Oder leider gerade sehr passend.
Ja. Und was er eben kann, ist wirklich die Leute so ruhig zu stellen, weil du hättest ja eine Stecknadel fallen hören können, ne?
Ja.
Der hat ja auch diese geile Stimme. Und,
Ja. Und, ja, und dann die Orgel dabei. Das, also,
ja,
das
ja.
Hat nochmal eine Menge Drama und Dramaturgie dazu gebracht.
Genau.
Wow.
Ja, und das konnte er schon immer. Also das genau konnte er halt. Die, am Anfang haben die noch gelacht. Das ist dem ganz schön im Hals stecken geblieben dann. Also das ist dann eben, ja, das ist der eine Hüsch sozusagen, der eben gesellschaftspolitisch war. Und sowas eben auch, ja, dann eben eine Haltung hatte einfach, ne? Was solche Sachen angeht. Klingt teilweise sehr aktuell irgendwie.
Leider ja.
Tja, solche Leute fehlen dann manchmal.
Das stimmt. Was mir auch sehr gefallen hat, ist, dass er nie ein Wir und Ihr aufmacht, sondern im Gegenteil ja total versöhnend ist und sehr reflektiert, weil er es zurückholt auf, das steckt in uns allen und wir dürfen es nicht freilassen,
sozusagen. Genau.
Das hört man heute auch sehr selten.
Das stimmt.
Ganz wichtiger Gedanke. Jetzt bei dem Thema, aber wow. Schlau. Ja. Und natürlich wortmäßig auch sehr schlau. Ich nicht so, wie man an diesem Satz hört. Nein, toll gemacht. Sehr poetisch, sehr literarisch, mit einem großen Vokabular.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen wurde er ja auch gerne als Poet unter den Kabarettisten beschrieben, weil eben seine Sprache so, ja, so liebevoll war auch. Ne? Kritisch, aber liebevoll, nachdenklich, aber immer mit Empathie. So. Und deswegen, das ist vielleicht dieses, er hat immer verstanden, irgendwie Geschichten aus dem Alltag, so kleine Begebenheiten oder menschliche Schwächen so mit tiefgründigen Gedanken zu vermitteln, ohne laut zu drängen, oder aber mit großer Wirkung, so wie gerade eben auch eben. Und er hat ja auch eine tolle Stimme.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist wirklich eine ganz tolle Balance. Ne? Er ist weder... Also er übt ja ganz klar, du hast gesagt, er hat eine Haltung, er übt ganz klar Kritik an bestimmten Dingen, aber überhaupt nicht an Menschen. Er verspottet niemanden, er haut nicht auf irgendwas, auf irgendwen drauf. Ist auch nicht missionarisch oder so, das gibt es ja auch gerne mal irgendwie in Comedy, dass man sich so, ne?
Oh ja, da hat er sich gerne drüber aufgeregt.
Alle auf seine Seite zieht, genau, das macht er gar nicht, sondern er sagt ganz klar, was er von etwas hält und wie es am besten geht. Nimmt einen an der Hand eigentlich mit, ne, und sagt, wir können das besser.
Das genau, ist
faszinierend.
Ja. Ja.
Ich finde es schade, dass ich auch gerade jetzt so mit dem Rückblick auf Hans-Dieter Hüsch, wie sehr, wie stark sich das unterscheidet von dem, was heute auf vielen Bühnen stattfindet. Ja. Es ist, wow.
Das kannst du heute nicht mehr machen. Sehr
zurückzublicken. Schade.
Das ist zu, ja, weiß ich auch nicht. Da fehlt halt die Pointe, da fehlt, wie sagte auch jemand, also kennst du Wolfgang Neuss? Hier kommt das Wirtschaftswunder.
Ah.
Zum Beispiel. Das war auch ein Kabarettist. Und der hat mal gesagt, dass man statt Hüsch eigentlich nur noch Plüsch sagen sollte. Weil das war, ihm fehle sozusagen, der wäre nicht aggressiv genug. Und Hüsch hat das dann irgendwann mal aufgegriffen, dass ihm der Biss fehlen würde. Sagte der Biss, ich weiß gar nicht, wo das herkommen soll, der Biss, ich habe meine dritten Zähne, was soll ich da, was ist, wo? So.
Ja, ich meine, wo das natürlich überhaupt nicht funktioniert jetzt ist, da wo man nur mit Rage, Bait und was weiß ich für ein Bait durchkommt, weil es nicht, ich wollte gerade sagen, weil es nicht emotionalisiert, aber eigentlich emotionalisiert es total. Mhm. Aber es regt einen nicht auf. Also nicht gegen Menschen. Es macht keine Gruppen auf. Es ordnet einen nicht ein, sondern es ist überhaupt keine Identitätskiste, sondern eine Menschlichkeit da drin.
Genau, das ist es.
Alles irgendwie balanciert, ja.
Und das ist auch egal, um welches Thema es geht. Also wirklich, wir werden das im Laufe der Sendung noch hören. Alles, was er macht, ja, ist menschlich. Aber nichts davon ist irgendwie absolut. Also egal, was er da so erzählt, außer jetzt solche Sachen natürlich, aber Er inkludiert immer alle Menschen, er schließt eigentlich niemanden aus und so weiter und so weiter. Und es gibt natürlich Dinge, die sich auch bei ihm immer wieder durchgezogen haben, zum Beispiel der Hagenbuch, ne? Das ist ja ganz berühmt. Aber auch Ditz Atrops. Und Ditz Atrops ist auch einer seiner alter Egos sozusagen und natürlich ein typischer Niederrheiner, müssen wir nicht drüber reden, denn das ist der andere Hüsch. Der hat unheimlich gerne vom Niederrhein erzählt, also Moers, Duisburg, Oberhausen, so Sachen halt. Und wie die Menschen da so ticken. Und davon hören wir jetzt mal einen Ausschnitt.
Wie der Ditz Atrops, die Geschichte kennen Sie ja nicht. Der ist ja, von dem hat ja wirklich auch kein Mensch mehr was gehört. Kein Mensch. Ne? Aber ich müsste mich schwer täuschen, wenn anders wäre. Ich müsste mich schwer täuschen. Man soll mir recht sein, wenn anders ist. Ne? Ich habe nichts, aber ich müsste mich schwer täuschen, wenn anders wäre. Ne? Obwohl der ja, wie gesagt, jahrelang Geschichte studiert hat. Ne? Wie gesagt. Ne? Also Tag aus. Hochintelligente Familie. Ne? Aber ewig besoffen. Ne? Ja, sicher. Ne? Der Ditz. Wisst ihr gar nicht, dass sie wüsste, der Ditz hätte alles werden können. Alles nichts aus geworden, ne? Nichts aus geworden. Obwohl er, wie gesagt, jahrelang studiert hat, Geschichte hat, der hätte sogar Papst werden können, habe ich immer gesagt. Ja, warum denn nicht? Er war als Kind schon Messdiener. Warum denn nicht? Wenn er Spaß dran hat, sage ich immer. Hä? Ja, wenn der Jung. Ja, ich sag, wenn der Jung Spaß dran hat, warum denn nicht? Papst von der Pike auf ist doch das Beste. Hä? Hä? Ja, sicher. Ja, sicher. Der war als Kind schon Messdiener. Alles Lateinisch, aber ewig besoffen. Ich meine, nicht als Messdiener. Später natürlich. Nicht als Messdiener. Nee, nee. Später dann. Ja, nee, nicht als Messdiener. Nee. Dass wir uns da recht verstehen, nicht als Messdiener. Der war, wie soll ich sagen, ich habe immer so gesagt, der war zu intelligent, war der. Das hat man schon mal. Das hat man schon mal, dass einer zu intelligent ist. Ne? Sagt man ja auch, Genie und Wahnsinn, sagt man ja öfter, ne? Eine verrückte Junge, der kommt der verrückte Atrops. Den konntest du nämlich fragen, was du wolltest. Wie aus der Pistole geschossen damals zum Beispiel, dass also Walter Rathenaus Mutter, ne, den Mörder ihres Sohnes verziehen hat. Also Herr, vergib ihn, denn sie wissen, was tun. Da wusste der Dicht schon mit 9 Jahren, da hatten wir keine Ahnung von, wir anderen. Der wusste alles, die ganzen Geschichten von Jenofefan, Graf Jolo, ne, und dann die schöne Magellone, ne, die mit dem Fisch. Ne, da war ja die schöne Melusine, die schmeiße ich immer durcheinander, die Magellone mit der Melusine. Ne, aber ist nichts draus geworden. Ist nichts draus geworden aus dem Sitz. Schade, ne? Also ich finde ja, ich weiß ja nicht, wie Sie sowas finden. Ich finde sowas schade. Ich finde sowas richtig gehend schade, ne? Aber so ist es nun mal im Leben, ne? Der wollte sich als Jung, wollte er damals schon nach Russland am Theater, ne? Proletkultbühne, hat er gesagt. Das gab es damals am Anfang in Russland. Ja, hier nicht mehr, ne? Aber am Anfang, der kannte all die Theaterregisseure auswendig, also Meyerhold, also und so wieder alle. Also nicht persönlich, sondern auswendig, ne? Und später wollte er, glaube ich, sogar nach Südamerika als Klavierspieler, ne, direkt am Amazonas. Das Klavier sollte direkt am Wasser stehen, höchstens 2-3 Meter vom Wasser weg. Halt. Gerade so weit weg hat er gesagt, dass die Piranhas nicht an die Tasten kommen können. Wollte direkt am Ufer Klavier spielen. Er wollte sogar eine Oper komponieren, der weiße Indianer, hier natürlich, alles Quatsch, nicht wahr? Aber hochintelligent, ne? Und die Mutter war ja eine geborene Behrens von Behrenshof aus Ragenwärts, die den großen Schönhof kennen, ne? Aber 6 Kinder, der Ditz war der Jüngste, der Schwächste, logisch, aber wie gesagt, der Begabteste. Ne? Der Vater war ja schon lang tot, Zungenkrebs, sagt man ja, sagt man. Das muss man ja vorsichtig sein, am Niederrhein wird ja den ganzen Tag was gesagt. Er wird von morgens bis abends, obwohl nichts dabei rausspringt, es springt nichts dabei raus. Also das fängt morgen schon an.
Ja, das ist einer seiner alter Egos. Das ist wichtig, weil diese Geschichte zieht er fort. Ja. Das muss also einer gewesen sein, den er irgendwann mal, eine Person oder mehrere Personen vielleicht, die er zusammengefügt hat, ist aus seiner Jugend oder wie auch immer, keine Ahnung, die er sich aus Moers zusammengekloppt hat irgendwie.
Sehr lustig.
Also Niederrhein war halt seine Heimat und von da konnte er halt viel erzählen, ne? Einfach. Und wie die so ticken da, die Leute so in dieser Umgebung da. Also Niederrhein, ne? Dieses ganze Mönchengladbach von Viersen und Oberhausen und Duisburg und das alles halt. So. Alles so nördlich von Düsseldorf, glaube ich, ne?
Ja.
Essen und all sowas. Ist
nicht meine Stärke, aber. Ja, da sind wir dann schon im Ruhrpott.
Ja, gut, der Niederrhein ist ja auch.
Na, am Rhein.
Naja, aber Niederrhein ist ja. Die Hälfte des Ruhrgebiets ist ja Niederrhein. Essen ist Niederrhein, Duisburg ist Niederrhein, das ist ja Ruhrgebiet.
So. Ich finde es gerade gut, also bei vielen Arten von Künstlern, wenn sie also erstens das Lokalkolorit mitnehmen, ich finde, das funktioniert, und dann auch übersetzen können in Dinge, die auch für alle anderen lustig sind, vielleicht extra lustig, wenn man dann die Details oder die besonderen Anspielungen auch noch mitversteht, aber wenn man spricht davon, was man kennt, ist man immer irgendwie möchte nicht das schlimme Wort authentisch benutzen, doch, aber das ist ja dieses so viel benutzte, aber das ist man, genau. Man ist mehr, man kennt sich aus mit dem, was man sagt, und dann kann man auch auf einer viel höheren Ebene sowohl Witze machen als auch Geschichten erzählen.
Ja, total. Absolut. Und das ist jetzt nur so ein kleiner Ausschnitt davon gewesen. Ich habe den deswegen gewählt, weil der noch eine Rolle spielen wird. Man muss sozusagen, das baut jetzt aufeinander auf. Das macht er nämlich auch gerne in seinen Programmen, dass er sozusagen erstmal eine Geschichte erzählt, dass er erstmal so eine Figur einführt. Und die zieht sich dann so ein bisschen durch das Ganze. Ein Programm sozusagen, oder Programme, muss man ja sagen. Der Hagenbuch zum Beispiel war in jedem, fast in jedem Kabarettprogramm irgendwie Teil des Ganzen. Der Ditz Atrops auf jeden Fall auch. Das war auch immer Bestandteil des Ganzen. Und was auch immer Bestandteil war bei Hüsch, ist sein, wie soll ich sagen, sehr lustiges und drolliges Verhältnis zur Religion und zu all diesem ganzen Komplex, den er auf seine ganz eigene Weise verarbeitet hat. Und das, glaube ich, hast du von mir schon öfter gehört, aber wir hören jetzt nochmal, also für den Rest der Zuschauer sozusagen, der ZuhörerInnen, Entschuldigung, die das vielleicht nicht kennen. Wir hören jetzt die Stelle, hört selber.
Willkommen zum zweiten Teil, meine sehr verehrten Damen und Herren. Den zweiten Teil, den ich hauptsächlich meinen Vorfahren gewidmet habe, die aus allen Winkeln der Welt an den Niederrhein gekommen sind. Vor Jahrhunderten bis heute und morgen auch noch aus Meiderich, aus Oberhausen, aus Ruhrort, aus Schwafheim, aus Hülstung, aus Utfort und so weiter und so fort, aus Homberg und so weiter. Nicht wahr? Meine Vorfahren, denen widme ich das. Und ich weiß wirklich immer noch nicht, ob das damals mit der Wirklichkeit oder mit der Fantasie angefangen hat. Das muss ich ja mal den lieben Gott fragen, wenn wir uns wieder in Dienstlagen treffen. Ich weiß, ob Sie die Geschichte kennen. Also in Dienstlagen hat der liebe Gott ja noch eine Schwester, die hat eine kleine Wäscherei. Und da kommt er ab und zu hin, weil der Mann von seiner Schwester, der ist sein Schwager, der ist also wegen einer Rückgratgeschichte von der Zeche her bettlägerig. Und dann hilft der liebe Gott immer, wenn er gerade Zeit hat und wenn er in der Nähe ist. Also einfach ist das ja auch alles nicht. Hilft er aus. Und ich habe ihn da auch getroffen. Das heißt, ich war zufällig damals in Dienstlagen, stand ich in der Neustraße rum, bin ein bisschen spazieren gegangen. Und da stand ich gegenüber von Schätzlein heute extra. Und ja, das habe ich auch nicht gewusst. Meine Frau hat mir das gesagt, dass es jetzt nicht geändert hätte. Und da fällt mir jetzt der schöne Satz ein, den ich in der Küche aufgeschnappt habe. Den möchte ich doch Ihnen gerne weitergeben. Adler gibt's bei Aldi nicht. Das heißt, also muss ich ein bisschen erklären, Adler ist ja dieser schöne dreieckige Kräuterkäse zum Streichen, wissen Sie. Und den gibt's bei Aldi nicht. Also ich möchte Ihnen das nur sagen, damit Sie nicht umsonst dahin laufen. Adler. Oh, ja, es hat nichts direkt mit diesem Programm zu tun, aber es hat doch was damit zu tun, denn ich schnappe furchtbar gern so Sätze. In der Küche auch vor Weihnachten habe ich immer den Satz gehört, wie heißt es, Hefeteig muss man gehen lassen, Mürbeteig soll man ruhen lassen oder umgekehrt, ich weiß nicht genau. Aber das sind so Sätze, die höre ich dann wahnsinnig und sage, einfach behalte die einfach mal. Man kann sie ja vielleicht immer mal gebrauchen und so weiter. Naja, und da kam also, als ich da so stand, habe ich mir das im Moment, also die Straße ein bisschen angesehen. Und da kam jemand auf dem Fahrrad angefahren, Plätschkap auf, also Schirmmütze und wir sagen Plätschkap und Korthose und halblange dunkelblaue Jacke. Am Fahrrad vorne an der Lenkstange noch so eine schwarze kleine Ledertasche. Sah also aus, als wenn jemand von der Schicht käme, ein riesen Waschkorb vorne auf dem Fahrrad, nicht wahr, mit Wäsche drin. Und kam dann auf mich zugefahren praktisch und ich hatte den Eindruck, also er ist nicht unsicher, aber er ist ein bisschen unbeholfen auf dem Fahrrad, vielleicht lag es auch am Fahrrad jedenfalls, er kam auf mich zugefahren und ich habe mich gleich in Positur gestellt, weil ich dachte, wenn was passiert, vielleicht kannst du auch ein bisschen helfen, ist aber nichts passiert, kann ich gleich vorwegnehmen, aber wir haben uns doch dann beide so ein bisschen festgehalten, damit sonst wären wir vielleicht beide hingefallen, naja, ist egal, jedenfalls, der hat da gesagt, also ich danke Ihnen sehr, das ist sehr lieb von Ihnen, ich lade Sie meinen Himmel ein, ich bin nämlich der liebe Gott und da habe ich gesagt, das hätten Sie auch wahrscheinlich gesagt, das kann ja jeder sagen, nicht wahr? Und da hat er gesagt, das sagt doch jeder. Und naja, sagte, ich schreibe Ihnen dann mal, ob Sie es glauben oder nicht. Ich habe ja Ihre Adresse oben im Himmel und es ist ja kein Problem. Und hat er aus der Tasche, hat er so einen Flachmann rausgezogen, wollte mir auf den schreckenden Korn anbieten. Da habe ich gesagt, nee, ein bisschen früh. Ja, sagt er, kommt noch. Und dann ist er wieder auf sein Fahrrad gesprungen, ist losgefahren. Da habe ich noch gesagt, naja, das ist, habe ich gedacht, das ist so ein Original, so ein Unikum, die gibt es ja in jeder Stadt. Aber nach 7 Wochen kriegt er dann einen Brief von ihm selbst und würde mich gern einladen, in Erinnerung an das kurze Gespräch in Dienstlaken. Und ich soll ihm ab und zu von Zeit zu Zeit, also nicht jeden Tag, aber auf Abruf, soll ich ihm im Himmel ein paar unterhaltsame Geschichten vorlesen. Ne? Er wird mich auch abholen lassen, ich würde gar nichts merken. Und naja, ist ja nichts passiert. Ich sitze ja hier, nicht wahr? Er hat mich doch mit dem Fahrrad wieder vom Himmel nach Dienstlagen zurückgebracht. Hab vorne auf der Lenkstange gegessen, wie wir Kinder das als Kinder früher so gemacht haben. Und wir haben eine gute Stunde gebraucht vom Himmel bis Dienstlagen. Naja, und dann habe ich ihn zurückgeschrieben, ich würde gerne kommen, das würde mich interessieren, aber er müsse mir doch quasi als Entgelt dafür meine Lieben zeigen, die ja alle schon oben sind. Und wie es denen geht und was sie machen und wie sie aussehen, ob sie sich erinnern und so weiter und so fort, hat er auch versprochen. Und jetzt treffen wir uns ab und zu in einem kleinen Stehbistro, ganz unauffällig in Dienstlagen. Also wenn wir Zeit haben, so alle 6 bis 8 Wochen treffen uns da. Ich meine, wer kommt, der kommt. So haben wir das gemacht. Naja, mal bin ich da, mal ist er da. Und dann treffen wir uns auf und trinken dann rasch einen Espresso. Beide haben wir nicht wieder. Und dann gehen wir wieder.
Und dann gehen wir wieder, genau. So, das ist wieder der Teil ist wichtig. Also wichtig daran ist, das ist natürlich, so kannst du natürlich in der katholischen Kirche das nicht machen. Oder in der evangelischen Kirche, das geht nicht. Hm. Ja, das ist ja viel zu menschlich. Weil in diesem Fall wirkt ja der liebe Gott wie wir sozusagen, was eigentlich nur konsequent ist, weil wenn ich die Bibel richtig verstanden habe, dann sind wir ja nach seinem Ebenbild geschaffen worden. Mhm. Und dann kann er ja so weit von uns nicht weg sein. Richtig?
Ja. So. Ist eigentlich logisch.
Ja, genau. Und deswegen finde ich diese Interpretation des Ganzen eigentlich nur nachvollziehbar. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, ne, dass deine Schwester einen Dienstlaken hat und der Mann so bettlägerig ist und Gott da eben ab und zu mal aushilft. So.
Ja.
Das finde ich eine sehr entspannte Haltung zu dem Ganzen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es zeigt auch da wieder diese Menschlichkeit. Weil eine Religion, wie sie normalerweise vertreten wird, die wäre ja nichts für ihn. Weil die ist ja A, von oben herab.
Ja, genau.
Die ist ja A, von oben herab und B, absolut. Weil der Liebe, selbst der liebe Gott ist ja in der evangelischen oder katholischen Kirche ja nicht so.
Ja, nee, nicht mit Schwester in nee. Was gleich.
Ja, die Schwester, ja.
So. Der Wäscherei.
Ne? Und der trinkt auch keinen Flachmann, glaube ich.
Ja.
So. Also er zieht ja im Grunde genommen diese große mystische Geschichte runter auf die Erde und macht diese Figur, diese Idee, also Gott als Idee oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, diese Transzendenz, was auch immer, zieht sie ja nicht nur auf den Boden runter, sondern macht sie komplett menschlich. Mhm. Und macht sie ja sogar unperfekt.
Ja.
Ne? Das ist eigentlich total toll.
Ja. Ja, es ist eine Art, über sich zu lachen und über die Religion zu lachen, aber halt immer im Sinne von so einem gutmütigen, er hat die Idee verstanden, aber er kann sie halt nicht auf eine dogmatische Art ernst nehmen. Und das finde ich sehr sympathisch. Ja, nicht bierernst, sondern einfach nur, also er nimmt die Idee und macht was draus. Ich finde das gut.
Ja. Und er lässt es eben nicht über die Menschen laufen und als so irgendwo abgehobenes Ding, wo die Menschen dann alle hochgucken, sondern ganz im Gegenteil. Also der liebe Gott von Hüsch, der ist halt derjenige, der auf dem Fahrrad rumwackelt und ja, genau. Und aufpassen muss, dass er nicht umfällt. Nicht?
Ja, sehr gut.
Also dieses Einer-von-uns-Ding.
Ach, wäre das schön, wenn wir mehr Leute mit der Perspektive hätten auf der Welt.
Es gibt ja tatsächlich wohl einige Pastoren, die sich durchaus auf seine Texte beziehen.
Ja. Die Einstellung kenne ich tatsächlich auch. Also nicht nur von aktuellen, sondern durchaus auch von historischen Geistlichen, aber die ist natürlich, also hat sich nicht so durchgesetzt.
Schade eigentlich, ne?
Aber gab es immer.
Wie ärgerlich.
Ja, ist auch viel nahbarer. Also ich hätte doch lieber einen Gott, der dessen Schwester eine Wäscherei in Absolut. Mal Dienstlaken hat,
ja, Dienstlaken.
Den ich mal fragen kann, ob ich nicht auch mit in den Himmel könnte, weil ich würde auch mal gerne wieder, weiß ich nicht, wen wiedersehen. Also,
ja, da kommen wir gleich zu. Das ist nämlich jetzt das Nächste. Weil das war natürlich auch seine Idee.
Ach so, sehr gut.
Klar.
Ja, sagt er ja.
Er wollte natürlich auch schon die paar Leute, die er noch so, ne, ob die sich noch an ihn erinnern und wie es denen geht und so weiter. Ja, ja. Also, ja, ich finde das eine super Geschichte. Und so macht er das halt mit allen Themen eigentlich. Egal, worum es geht, er versucht die Menschen immer irgendwie mitzunehmen. Einziges Problem, glaube ich, bei Hans-Dieter Hoesch ist manchmal, man muss sich schon manchmal anstrengen, weil das ist natürlich, so Pointen wie die hustende Frau ist keine verloren geglaubte Oper von Richard Strauss, sondern da wollte er einen Übergang machen, weil er gerade was ganz Trauriges erzählt hat und dann so. Und da musst du natürlich wissen, dass Richard Strauss eine Oper mit ähnlichem Namen geschrieben hat. Hm. Sonst kannst du das nicht aufnehmen. Hm. Oder, ja, das ist schwierig. Also oder wenn er über Hagenbuch erzählt, dann hört man zum Beispiel, wo auch seine Vorbilder sind, nämlich ganz klar Thomas Bernhard und so.
Mm, ja.
Genau. Und wenn er mit Hagenbuch, also sein alter Ego Hagenbuch, wenn der loslegt, dann werden da auch Referenzen gezogen, wo wirklich, also das ist schon Hardcore. Das hört man übrigens auch bei Blumfeld wieder, ne? Also Jochen Distelmeier macht das ja auch gerne, diese ganzen Referenzen. Da sind ja in einem Song auch 30.000 Sachen immer drin. Deswegen wird der Mann ja auch mittlerweile im Deutschstudium, also Germanistik und so, gerne genommen. Also reden von Blumfeld, ne? Also sehr Blumfeld, gut. Ja, ja. Mhm. Genau.
Ja gut, da bin ich heutzutage ja dankbar, dass man das alles nachschlagen kann. Dann lernt man das ja auch alles noch zusätzlich.
Stimmt, aber wer hat schon noch die Zeit dafür?
Das war.
Ne? Das ist ja das alles. Wir haben ja keine Zeit mehr. Wir müssen ja, guck mal, wir müssen von morgens bis abends, müssen wir Streams gucken oder, keine Ahnung, die Leute, ja. Brain rotten sich durch die Gegend dabei bei TikTok, ne?
Hm. Schwierig. Und dann noch die ganze Extraarbeit, die wir machen, weil wir alles selbst machen müssen an unseren Handys und Computern, statt so. Irgendwie irgendwo hinzugehen und fertig erledigt zu haben.
Geht so.
Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zu Hoesch.
So, ne?
Wobei, also. Moment, bei dem Thema. Ich finde noch was Schönes daran, sich an Hoesch zu erinnern und den mal wieder zu hören, ist, dass das, auch wieder so ein schlimmes Wort, entschleunigt. Mhm. Ist aber so, weil es so zeitlos ist und weil es nicht so diesen hektischen YouTube-Shorts, TikTok-Dopamin-Kick. Das muss nicht immer, wir haben ja schon gesagt, er muss nicht immer die Pointe so bringen, ständig, sondern er lässt das laufen und er baut aufeinander auf sich selbst auf und hat so eine Dramaturgie und baut Spannung auf, baut wieder. Das ist so toll. Dass er sich ja die Zeit nimmt, wie das auch früher eigentlich normal war, seine Idee nach und nach aufzubauen und Spannung aufzubauen, statt eine Pointe nach der anderen zu jagen, wie wir ja schon gesagt haben. Mhm. Und das ist so ein starker Kontrast zu heute, dass das so eine entschleunigende Wirkung hat, dass man in Ruhe mal dem Gedanken folgt und der Geschichte folgt, statt immer diese Storybeats haben zu müssen. Dopamin, gib mir. Nächstes TikTok, weiter swipe. Sondern tut irgendwie auch gerade gut.
Finde ich auch. Da setzen wir jetzt mal an.
Ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Sie haben ja mitgekriegt, dass der liebe Gott mich also durch den Himmel begleitet hat, beziehungsweise er wusste ja, wo die einzelnen Lieben saßen. Und wir sind immer morgens früh aufgestanden, denn es waren zum Teil weite Wege. Manchmal hat er auch in die Hände geklatscht, dann waren wir wieder 100 Kilometer weiter. Aber das nicht so oft, denn der Jesus hat ihm gesagt, er soll mit seinen Wundern ein bisschen sparsamer umgehen und Energie sparen und so weiter und so fort. Aber eines Morgens hat er mich dann auch gefragt, möchtest du heute Ditz Atrop sehen? Wie bitte, sagte ich. Ditz Atrop, sagte er. Ja, ist er auch schon hier? Ja, seit einem halben Jahr. Wusste ich gar nicht, sagte ich. Ja, hat sich doch von Zug geworfen. Das kann gar nicht sein, sagte ich. Doch, sagte er, Schwermut, ich konnte ihn nicht retten. Wie deine Tante Gretchen, ich konnte viele nicht retten. Aber Ditz Atrop geht's gut. Wir haben ihm hier Hein Lindemanns Kneipe original nachgebaut. Dann Hein Lindemann kommen lassen, Double natürlich, mach dir keine Sorgen. Und jetzt steht der Dietz jeden Abend wie zu Hause in der Theke und die Geschichten nehmen kein Ende und der weiß schon gar nicht mehr, dass er sich vor den Zug geworfen hat. Das ist doch gut so. Das ist doch gut so, denn du gehst doch auch mal in die Kneipe, auf der Erde, bei euch, in die Kneipe von Herrn Lindemann. Ja, sag ich, nach dem Kino und Sonntag schon mal morgens, aber seltener. Ich war neulich hier oben mal da, sag ich, liebe Gott, ich wollte mir noch die ganze Geschichte mal angucken. Ich kam rein, da sagt der Dietz sofort, Salve Eukalyptus von Malta. Salve Lapsus von Mazedonien. So ging das die ganze Zeit. Dann waren noch zwei bei ihm und die haben ihn dann immer wieder zurückgegrüßt. Salve Trigeminus von Assyrien. Zwei Schlittenhunde hatten sie auch noch mit. Und der Dietz sah wirklich ziemlich verfroren aus und abgerissen. Und als ich ihn dann gefragt habe, na, wie ist es denn? Hat er nur gesagt, wie soll es sein? Ich wäre jetzt gerade vom Südpol zurück und wollte jetzt über Silvester und Neujahr sich hier oben aufhalten. Hat er wirklich so gesagt, sag ich, ja, liebe Gott, Silvester und Neujahr. Obwohl wir im Himmel hier oben gar kein Silvester und Neujahr kennen. Aber dann müsste er wieder zurück. Dann müsste er ja den Scott wieder zurückbringen. Aber der ist doch tot, habe ich da gesagt, sagt der liebe Gott. Nee, hat er gesagt, der wäre damals nur scheintot gewesen. Also, und er hatte mir den einen tatsächlich als Sir Robert Falcon Scott vorgestellt und der wäre mit seinem letzten Motorschlitten immer um den Südpol rumgefahren. Moment mal, habe ich da gesagt, sagt der liebe Gott, Moment mal. Der ist doch erst 4 Wochen nach dem Amundsen am Südpol angekommen und dann vom Rückmarsch umgekommen. Nee, nee, hat der Dietz gesagt, das stimme alles nicht, das stimme alles nicht. Der Scott hätte weitergelebt, weil er nicht nach Hause gewollt hätte, nicht? Und er, der Dietz, so hat er gesagt, der hätte ihn jetzt getroffen und ihn über Silvester mit nach Hause gebracht, nicht wahr? Salve Lapsus von Mazedonien. Darf ich vorstellen, ich weiß nicht, wie sie heißen, hat er zu lieben Gott gesagt, sagt der liebe Gott. Darf ich vorstellen, Sir Robert Falcon Scott, 1868 bis 1912. Aber wie gesagt, nur scheintot. Und jetzt für die Feiertage hier oben. Salve Cactus von Mesopotamien. Wo hat er denn die Schlittenhunde hergehabt, fragte ich dann. Ja, weiß ich selbst nicht, sagte der liebe Gott. Geliehen wahrscheinlich, ne? Und er hatte mir noch den anderen als James Clark Ross vorgestellt, den Erfinder der Ross-Barriere, hat er ganz laut gesagt, 1800 bis 1862, auch scheintot natürlich. Mich hat das ja alles sehr belustigt, sagte der liebe Gott, denn ich kannte die Burschen ja alle. Alle drei waren natürlich sturzbesoffen, standen aber die ganze Zeit kerzengerade an der Theke mit den Schlittenhunden, hochintelligent, auch die Hunde, sagte der liebe Gott. Und der eine von den dreien, den der Dietz mir als Scott vorgestellt hatte, das war der Hannes Kerkhoff und Jakobus Kerkhoff, der Jüngste. Und der sagte zwischendurch immer wieder, Trigeminus secundus, lauf mal rasch zu Tertius Tullius und fragt ihn, ob er unser Aquarium endlich repariert habe. Aber lass dir nicht von der schönen Agrippina den Kopf verdrehen, Lausebengel. Ja, Großvater, Salve Eukalyptus von Malta. Und in regelmäßigen Abständen riefen alle drei immer wieder, nieder mit Amundsen, nieder mit Amundsen, nieder mit Amundsen. Sehr viel später wäre dann noch Johannes Klein-Heisterkamp gekommen, sagt der liebe Gott, mit einem schweren belgischen Pferd im Schlepptau. Und als er das Pferd glücklich bis vor die Theke buxiert, hat er gesagt, darf ich vorstellen, das trojanische Pferd. Dröhnendes Gelächter, sagt der liebe Gott, und die drei Südpol-Experten hätten immer wieder gerufen, nieder mit Amundsen. Zu allerletzt sei noch Hagenbuch eingetroffen. Habe sich gleich auf einen Stuhl gestellt und gesagt, Humanismus ja, Humanisten nein. Satire ja, Satiriker nein. Geschichte nein, Erbarmen ja. Und nun habe es nur noch ein einziges Durcheinander gegeben und jeder habe sich wohl und wohler gefühlt und keinem sei eigentlich aufgefallen, dass ein Jahr gegangen und ein Jahr gekommen sei. So fleißig wären sie alle mit Essen und Trinken, Tiefsinn und Unsinn, Wahrheit und Dichtung beschäftigt gewesen.
Tja, so ist das.
Herrlich.
Ne? Aber muss man schon was im Kopf haben, finde ich.
Ja, 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 für die ganzen Namen, also da möchte ich auch wieder ein paar Sachen nachschlagen, aber funktioniert auch so, ne?
Super. Ja. Ist halt hart am Dadaismus so ein bisschen manchmal, ne? So, ich finde es alles großartig. Findest du? Ja, das ist schon.
Also ist albern, aber.
Ja, genau, albern, ja.
Ja. Ja. Doch, albern ist es. Aber es ist, also die Art, wie er die Geschichte erzählt, erinnert mich total an meine Oma, muss ich sagen.
Die ist wahrscheinlich so. Vom Niederrhein.
Ja, oh, ja, Oberhausen.
Das, siehst du?
Wie gesagt, Geografie ist nicht meine Stärke.
Wenn er jetzt aber hier wäre, würde er sich ausschütten so ein... vor Lachen.
Ja. Das war also ganz kurz vor, und ich sage noch, sage ich.
Also ganz, ja, ganz genau. Ehrlich. Da gibt es tatsächlich einen Programmpunkt bei ihm. Und ich sage noch, sage ich. So.
Ach, herrlich. Ja, die alte Geschichte auch, ne, mit der Kneipe und das ist alles, ja, ach, schön.
Ja, das, wie sagt immer der Niederrheiner, weiß nichts, kann aber alles erklären. Ne?
Ja. Ja. Ach, schön.
Ja. Das ist, da gibt's, also wirklich, die Programme von dem sind schon toll. Gibt's im Moment leider nicht bei Spotify for some stupid reason, ich weiß gar nicht warum.
Gar nicht, ach, schade, ja.
Ja, aber bei YouTube gibt es die wohl alle. Ich habe auch noch ein paar. Also unabhängig von Spotify, die habe ich mal irgendwann irgendwo gekauft. Ich glaube bei Apple oder so. Mhm. Bei damals noch iTunes. Heute ist ja Apple Music. Genau. Naja.
Ja, YouTube ist eine schöne Quelle. Da findet man echt eine Menge oder auch so thematisch zusammengestellte Sachen. Schön.
Ja, das stimmt.
Kümmern sich Menschen drum.
Auf jeden Fall. Also er hat halt dieses, den Niederrhein auch geliebt. Ne?
Das merkt man. Ja,
ja. Ja, das merkt man auf jeden Fall. Also das war halt seine Heimat und dementsprechend hat er das alles aufgesogen. Und dass deine Oma sowas gesagt hat, das wundert mich überhaupt nicht.
Er hat nur nicht auf Latein zitiert, aber nun.
Ja, nun, das wäre in dem Fall ja auch nicht die Figur, die, ne, in diesem Fall ist die Figur ja dieser hochintelligent, aber ständig besoffen, ne? Den, darum geht's ja. Diese gescheiterte Lebensexistenz, so, die gibt's ja wirklich, diese Leute, ne? Das,
ja. Oh ja.
Ist ja wirklich so. Hat er ja recht, die zu intelligent sind, ne? Das hat man ja manchmal, da hat er ja recht.
Ja.
Ja. Also er hat halt, so Sprüche, die ich mir auch für mein Leben gemerkt habe, die ich nie vergessen habe. Die Leute sind gar nicht so, aber manchmal sind sie eben doch so. Finde ich total großartig. So Sachen habe ich mir mitgenommen. Ja. Oder dieses berühmte, geht nach Haus, macht, was ihr wollt und lasst mich in Ruhe. Finde ich auch sehr schön.
Ich könnte schwören, ich habe dich das schon mal sagen hören.
Auf jeden Fall. Das klingt so, ja. Auf jeden Fall. Und ich finde es ein bisschen schade, weil er wollte eigentlich auf seiner diese Grabinschrift, da steht jetzt irgendwas anderes, ich weiß gar nicht, was da steht. Er wollte eigentlich drauf stehen haben, die einen werden sagen, er hat zu viel gemacht. Die anderen werden sagen, er hat sich zu wenig bewegt. Ich aber sage euch, lasst mich in Ruhe. Das hätte da stehen sollen. Fände ich sehr schön. Das ist ihm aber, das haben sie ihm leider, ich verstehe gar nicht, warum nicht, wenn er das doch aber wollte. Naja.
Ja, schade.
Schade. Und dann habe ich nochmal recherchiert, was für eine Philosophie man ihm da so angedeihen hätte können. Mhm. Und das ist tatsächlich so, man findet tatsächlich immer so ein bisschen Camus in milder Form. Also sehr lebensbejahend.
Ja.
Weil Hirsch wusste natürlich ganz genau, wie unerquicklich und kleinlich und widersprüchlich die Welt ist. Aber wie Camus sagte nicht, dann ist alles verloren und alles doof, sondern ja, dann müssen wir eben umso menschlicher sein. Dann müssen wir eben revoltieren. So, nicht wahr? Der kleine Mensch im Mittelpunkt, Camus interessiert sich ja für den gewöhnlichen Menschen im Angesicht dieser unverständlichen Welt. Und Hirsch eben genauso, nur eben Wärme und Humor hatte Camus auch, aber bei Hirsch ist es halt ohne diesen, den manchmal so, manchmal hat ja Camus so ein bisschen Pathos, das hat Hirsch nicht. Mhm. Auch Camus' Revolte ist keine zerstörerische, sondern eine menschliche. Und Hirsch revoltiert ja nicht, indem er zynisch wird, das macht ja Camus auch nicht. Und das ist vielleicht das die größte Nähe zu Camus, dieses nicht-zynische. Das,
auch das finde ich sehr wohltuend heutzutage. Weder ironisch noch zynisch, sondern einfach gerade raus.
Ja, stimmt. Hat noch so eine leise Verwandtschaft mit Kierkegaard, so. Mhm. Von wegen Gott und so, ne? Diese ganze, diese ganze Gottgeschichte, so. Der Einzelne vor Gott, vor sich selbst und dieses alles. Da ist noch so ein ganz klein bisschen Montaigne und wahrscheinlich damit auch Odo Marquardt, so ein bisschen dieses Selbstbeobachtung statt Welterklärung. Mhm. Ja, also sich selber beim Menschsein zu sehen. Hirsch macht ja genau das, er zieht sich ja auch selber gerne durch den Kakao. So. Keine großen Systeme, keine endgültigen Wahrheiten. So. Ja. Dieses berühmteste Ich könnte, sagte Hirsch ja immer. Er hat ja niemals gesagt, ich bin oder ich werde oder so, ich könnte. So. Und Hirsch lacht mit Menschen und nicht über sie. Und das hat Montaigne eigentlich auch ganz gerne so gemacht. Also.
Genau, nee, das ist mir wirklich sehr sympathisch. Das ist. Oh.
Ja.
Manchmal weiß man ja erst, was man vermisst, wenn man es wieder sieht.
auf jeden Fall. Also was er nicht war, er war kein Kant, das ist ihm viel zu streng gewesen, viel zu systematisch. Er war kein Marx, das ist ihm viel zu theoretisch gewesen und auch viel zu alles. Nietzsche war ihm viel zu hart und viel zu heroisch auch. Er glaubte auch nicht an den großen Bruch, sondern eher an so eine kleine Verschiebung im Herzen, würde er sagen. Also wenn man ihn einordnen müsste, philosophisch jetzt, ne, dann ist das auf jeden Fall Camus' Menschlichkeit und Montaignes Selbstironie vielleicht so. Diese, wie sagt er immer so schön, er ist Niederrheiner, das ist auch eine Art von Melancholie. Ja. Und ich finde, also bei dem muss man einfach ganze Programme hören. Das tut richtig gut, finde ich teilweise.
Ja, das macht auf jeden Fall Lust drauf, sich an ihn zu erinnern. Nicht nur zum 100. Geburtstag, sondern grundsätzlich zurückzublicken und sich Hans Dieter Hüsch mal wiederzugeben.
Auf jeden Fall. Und ich finde, eine der schönsten, für mich jedenfalls, ganz kurzen Geschichten, die alles über Hans Dieter Hüsch aussagt, weil er das einfach so beobachtet hat und was draus gemacht hat, ich finde es einfach großartig. Da ist eigentlich gar keine große Pointe drin, aber ich finde es trotzdem wunderschön. Und das ist genau das, was ihn so mit am meisten auszeichnet, ist diese kleine winzige Geschichte.
Im Juni stehen die Kühe oft am Altrhein und sie fragen soft, bevor der Abend durch die Wolken bricht, gehen wir nun baden oder nicht? Habe ich beobachtet. So 5, 6 Kühe standen nebeneinander, nicht wahr, direkt am Rhein und wussten nicht genau, was machen wir jetzt? Und der eine hatte schon den Fuß im Wasser, nicht wahr? Bisschen kalt heute, ja, also vielleicht doch nicht oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht, jedenfalls gucken sich dauernd so an. Bis wohl dann einer sagte, morgen ist auch noch ein Tag, ne? Und dann sind sie abgezogen. Wunderbar. Ne? Schwarz-weiße Kühe, jedenfalls also.
Ja,
herrlich.
Das ist doch herrlich, oder?
Das ist auch so richtig schön. So, ne, das sagt eigentlich über nichts was aus und dann doch über alles. Also, oder? Es kommen nicht mal Menschen vor in der Geschichte. Das ist herrlich.
Genau. Ja. Genau. Das ist großartig. Das ist so eine schöne Geschichte, finde ich. Die tut niemandem weh, aber man kann da stundenlang drüber nachdenken. Also wirklich großartig. Ja, also ich kann das nur allen Menschen empfehlen, sich Hans-Dieter Hüsch nochmal in Gänze anzuhören. Wir konnten hier natürlich nur einen kleinen Teil wiedergeben. Ich finde, er ist zeitlos.
Ja.
In großen Teilen, natürlich nicht immer in allen, klar. Aber in den größten Teilen ist er, eben weil er gar nicht so tagespolitisch war, sondern eher im Großen und Ganzen das große Ganze mehr gesehen hat und gesellschaftspolitisch war und nicht so parteipolitisch und so, kann man das, finde ich, sehr gut immer noch hören. Und gerade heute, wo alles immer schneller, höher, weiter und so fort, ist das mal sehr wohltuend, finde ich.
Sehr, ja.
Ja. Toll. Wir haben noch einen Programmpunkt, der nicht so wohltuend ist. Ja. Ich muss noch mal über, also es tut mir leid, es geht so nicht.
Was ganz anderes noch mal, jetzt.
Ja, was ganz anderes, kleiner Bruch. Das ist wie mit der Oper von Strauss. Also mit der hustenden Frau. Also jetzt, wir müssen jetzt über Game of the Year müssen wir reden. So, Silksong hat einen Preis bekommen, fair. Claire Obscure hat ganz viele Preise bekommen, fair. Claire Obscure hat den Preis fürs Game of the Year bekommen, fair. Aber Silksong hätte verdammt nochmal den Preis für das Indie Games des Jahres kriegen müssen. Ganz eindeutig. Dieser Preis gehört Silksong. Das geht nicht. Das kann nicht sein, dass nichts gegen Claire Obscure, aber es kann nicht sein, dass die Game of the Year und Indie Game of the Year, das geht nicht. Das ist für mich A, einer zu viel und B, ist das eine Sauerei gegenüber Silksong. Finde ich. Weil sie haben eine Auszeichnung bekommen für Best Action Adventure. Fair. Aber die wurden einfach nur vorgelesen, die durften nicht mal auf die Bühne. Die wurden also gar nicht geehrt, die wurden einfach nur vorgelesen. Fertig waren die damit. Die wurden nicht mal vernünftig geehrt. Also ich bin außer mir, muss ich sagen. Ich bin außer mir. Team Cherry hätte das Indie-Game gewinnen müssen.
Ja, zumal die Größe des Teams doch sehr
indie. Ich meine, genau.
Sandfall ist auch noch Indie im Sinne.
Mehr oder weniger, ne? Da streiten sich die Geister ja auch ein bisschen.
Ganz genau. Ja, nach den Kriterien der Show, ja. Aber insgesamt geht man ja in der Regel von so 1 bis 5 Personen Studios aus irgendwie.
Ja, ich glaube auch, dass Team Sandfall, also der Sandfall, Fall, wie heißen die Dings? Die haben noch einen weiteren Namen. Wie heißt denn dieser Zusatzname von Sandfall da? Egal. Die, da ist schon auch Geld dahinter, ein bisschen.
Ach, Sandfall Interactive meinst du hier?
So, ja, genau. Mhm. Ja, genau. Sandfall Interactive.
Ja. Ja, klar, die sind ja klar, die haben ja von Kepler und irgendwelchen Investoren, die nicht viel, aber das Geld bekommen, was sie brauchten.
Also, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall, so geht es auf jeden Fall nicht.
Ja.
Also das hat mich zutiefst empört, muss ich ehrlich sagen. Also nicht, weil ich Claire Obscure diesen Preis nicht gönne, sondern weil ich gönne denen alle Preise dieser Welt. Ich verstehe nur nicht, warum man diesen Preis nicht Silksong gegeben hat. Das muss mir mal jemand erklären. Mhm. Also das verstehe ich einfach nicht. Ein absolutes Rätsel und ich bin not amused. Jawohl, man ist empört. So, ja.
Weißt du, was mich empört hat? Also ich habe das meiste von dieser Sendung nicht gesehen, aber den Anfang, wer auch immer diese Soundgeschichte für das Orchester am Anfang gemacht hat, gehört geschlagen. War ganz schlimm, hast du das gehört?
Nee.
Ah, da ist einiges schiefgelaufen.
Was war denn los?
Okay. Sie haben ja tatsächlich live in Via Teme vorgetragen.
Aha, okay.
Mit Orchester und Tralafitti.
Ja.
Ich fand, das klang nicht gut. Da ist irgendwas, also irgendwie, weiß nicht, ob die sich schlecht gehört haben oder irgendwas mit Verzug oder so im Ohr ankam. Irgendwas war da merkwürdig. Ich hab's nicht.
Das habe ich nicht gehört.
Fand ich schade, weil das so ein toller Song ist.
Hm. Ich habe nur gesehen, dass einige Preise einfach nur vorgelesen wurden. Also das war ja nicht bei denen, der Sexsong war nicht das Einzige. Sondern da wurden die vorgelesen, da kam die nächste Kategorie, wurde auch vorgelesen, da kam die nächste Kategorie. Also
verstehe ich auch nicht. Das war irgendwie was, eine 3-4 Stunden Situation da. Ich weiß gar nicht, wie lange. Aber
ja, genau.
Warum? Ja, das ging mir auch nicht auf.
Ja, dann brauchst du den Preis nicht verleihen. Entschuldigung.
Mhm. Ja.
Dann kannst du es auch lassen. Also wirklich.
Ja, zumal die 2 Minuten, jemanden auf die Bühne zu holen und wieder wegzuschicken. Also,
ja, gut, ja, das nicht dauert schon noch ein bisschen länger. Die halten dann ja auch eine Rede oder so. Aber das ist doch nicht fair. Das ist doch eine Schweinerei. Das ist doch wirklich eine Desavouierung. Die Preise sind doch so gar nichts wert. Mhm. Im Grunde genommen. Wenn man nicht abgefeiert wird dafür. Mhm. Das ist doch wirklich so. Da geht dir doch was verloren in dem Moment. Also ich weiß nicht, da geht es ja nicht nur um Silksong, da geht es um ganz viele andere Games auch und Dinge, die einfach vorgelesen wurden, so nächste Kategorie, dann kam die nächste Kategorie, vorgelesen, der hat gewonnen, nächste Kategorie, die haben gewonnen. Und ich dachte so, ja, dann lasst sie doch weg, wenn ihr keine Zeit habt. Also sag mal, was seid ihr eigentlich, besoffen?
Wenn nicht mal Klicks gespielt oder irgendwas, also da hätte man ja...
Nicht mal das.
Ja, sehr schade. Da hätte Team Cherry mehr verdient.
Ja, definitiv.
Definitiv. Ich gehe auch nochmal weiter auf die Suche nach der Hornet-Anspielung in Claire Obscure. Also ich erwarte die noch.
Ja, da erwarte ich mir auch. Also wehe nicht.
Zumindest irgendwo ein hübscher roter Umhang oder irgendwas. Also das muss ja wohl drin sein.
Das kann ja wohl nicht wahr sein.
Echt.
Ja, also da war man auf jeden Fall nicht begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also mir hat gefallen, dass Claire Obscure so viele Preise gekriegt hat und mir hat auch gefallen, dass die Game of the Year geworden sind. Oh, noch was hat mir nicht gefallen. Warum hat diese Jennifer English den Preis bekommen und nicht die französische Frau? Oder zumindest beide?
Tja.
Was ist das wieder für ein Blödsinn?
Ne?
Ja, und wenn du sowas nominierst, dann musst du doch beide, du musst doch das Original mit nominieren. Und wenn sie schon da vorne steht und kluge Worte sagt über Queer und hier und da, ist ja wunderbar, warum erwähnt sie denn nicht mal ihre französische Kollegin? Das ist doch alles nicht schön. Also ich weiß ja nicht.
Na gut, die haben die Amis halt nicht zu Gesicht bekommen, ne? Das ist, ja.
Ja, das ist mir doch egal.
International da. Ja klar, ist das egal. Ich meine, es ist ja schon eigentlich eine Sensation, dass überhaupt ein französisches Studio mit einem so französischen Spiel irgendwas gewinnt. Das, bei der USA-Show da.
Ja, also das fand ich, also wirklich, ich fand das echt, also das war echt gottlos, wie die Preise da verliehen haben. Wirklich. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt, sowas. So lieblos, so runtergelesen einfach. Ja, nächste Kategorie. Auch der hat gewonnen. Die sind nominiert, der hat gewonnen. So, nächste Kategorie. Das und das und das und das, die haben gewonnen. Hä? Dann brauchen die überhaupt nicht verleihen, dann sollen sie die gleich ganz weglassen. Wenn sie, also das halte ich, also wirklich, also ich bin entsetzt.
Ja. Ich habe leider auch keine Ahnung, ob es in den anderen Jahren vielleicht genauso war. Ich gehe mal von
das
aus.
Das ist mir jetzt, auch egal.
Ja.
Wie das in den anderen Jahren vorher war, sowas kann man auf jeden Fall improven.
Ja.
Oder eben lassen.
Wenn man es nicht in die Sendung bringen will, dann macht man es halt, keine Ahnung, einen Tag vorher auf der Website und dann ist auch gut, aber ja, das war merkwürdig.
Ja, oder man lässt den Preis einfach weg. Ja. Der bringt doch so gar nichts.
Ja, ich weiß nicht, ob da Preisgeld oder irgendwas mit dabei war oder irgendwelche anderen Möglichkeiten. Preisgeld.
Was für, als ob, also Team Cherry braucht kein Preisgeld mehr jetzt.
Nein, nee, das stimmt. Also, die haben jetzt ausgesorgt, aber.
Ja. Die machen jetzt hoffentlich Urlaub auf den Bahamas irgendwo und lassen sich die Sonne auf, was auch immer scheinen.
Ja.
Hoffentlich. Es soll ja auch bei Silksong noch ein DLC geben, also ich bin gespannt.
Ah, okay.
Ja. Man ist gespannt. Jetzt muss ich mir erstmal wieder diesen Klerobskürkram demnächst reinziehen. Das muss jetzt erstmal wieder geguckt werden. Das
ist ja die Streamer sind schon alle fleißig. Das, ja.
Das ist gut. Das ist gut, da freue ich mich. Da kann ich ja wieder dran erfreuen. Da wird
bestimmt viel geschrien und geflucht auch wieder. Mit ganz vielen Sicherheit. Bossen und so.
Mit Sicherheit, ja. Ich höre Eddie schon. Das ist ja wie bei Silksong hier. Wahrscheinlich. Ja gut, wie auch immer. Also ich möchte nochmal sagen, Claire Obscure kann nichts dafür. Ich schimpfe hier nicht auf Claire Obscure. Ich schimpfe auf diese fucking Jury, die das wirklich absolut, also wirklich verkackt hat, meiner Meinung nach.
Gelegenheit verschenkt.
Ja. Unfassbar. Naja. Gut, das dazu. Das wollte ich nur nochmal anmerken. Wir kommen jetzt zum Wein, nämlich nicht zum Bier. Also nicht zum Bier, sondern zum Wein. Und wir kommen zum Weingut J.B. Becker im Rheingau. Und zwar in Walluf. Das liegt im westlichen Rheingau. Wurde 1893 gegründet. Das Gut wird von Hans Josef Becker geführt seit den 70er Jahren. Es handelt sich um ein sogenanntes Kulturweingut. Weniger wegen der Lautstärke, sondern mehr wegen der Konsequenz. Wir haben es hier mit normalerweise extrem trockenen Weiden zu tun, die oft unter 1 Gramm Restzucker liegen. Es gibt also späte Lese, aber keine Süße. Wir haben eine hohe Säure und dadurch natürlich eine lange Langlebigkeit, also eine große Langlebigkeit. Es wird im Keller minimal eingegriffen, das machen ja fast alle mittlerweile. Wir haben lange Reifezeiten, oft Jahre im Fass und auf der Flasche. Weil, so Becker selber, der Wein soll kein Gefallen wollen, sondern die Wahrheit erzählen. Also ihm ist es wichtig, dass der Wein authentisch ist. Er wird sich nicht anbiedern. Seine Weine sollen sich nicht anbiedern. Finde ich eine interessante Haltung. Gefällt mir gut. Schön. Ja. Wir haben es hier also mit einem Riesling zu tun. Wir werden auch noch einen Spätburgunder trinken, aber heute wollen wir einen Riesling probieren. Und dieser Riesling ist tatsächlich mal nicht trocken, sondern der ist eigentlich fruchtsüß. Und der ist aus dem Jahr 2008. Das ist eine Zeit, da gab es uns noch gar nicht. Also 4 Jahre vom Start dieser Sendung.
Stimmt. Ausnahmsweise war mal was älter ist als diese Sendung.
Ja, ich glaube, so einen alten hatten wir noch nie, ne?
Nee, 2008, nee, hatten wir noch nicht, glaube ich.
So, und dann gucken wir uns diesen Wein mal an. 12
hatten wir schon mal, aber 8, nee.
Ja, das hatten wir schon, zum 10-Jährigen. Aber hier haben wir uns
einen 2. Wir sehen ein Goldgelb.
Ja.
Ich meine natürlich Bernstein.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so ein bisschen Bernsteinfarben im Licht,
ja,
ne?
Das ist, stimmt. Ja. Ja, stimmt. Wie so ein schales Bier, würde man in Anführungszeichen. Also Bier ohne Kohlensäure. Ja. Ne? Weil normalerweise ist ja so ein Riesling knackhell. Also so richtig, richtig hell. Und diese Farbe hier, die ist natürlich, die rührt daher, dass der eben so alt ist. Der ist fast 18 Jahre alt. Also, das ist schon was. Das ist schon eine ganze Menge. Oh, und dann wollen wir doch mal verrichten hier, weil mal gucken, was mit der Säure und so passiert im Laufe der Jahre. Das schön mal das Ganze hier an die Nase kommen lassen.
Oh, ja, mein Schnupfen lässt jetzt was durch. Aber doch, ja. Honig.
Jo.
Ich muss an Tee denken. Warte, da ist doch was.
Ja.
Ist das Kamille? Ich muss dann Kamille. Ja, doch. Apfel auf jeden Fall.
Ja.
Ne? So ein grüner Apfel.
Aber auch dunkle Früchte.
Ja, so, ich bin gerade irgendwie bei Trockenfrüchten, so diese Süße
ja.
Trockenen, wie heißen die kleinen Orangen nochmal, die Aprikosen?
Mandarinen?
Ja doch, ne, die man so getrocknet kriegt.
Ja, ach so, die, nee, das weiß ich nicht.
Ich glaube, das sind Aprikosen. Ach so, richtig schwer süß. So riecht das. Schön. Interessant ist aber, trotz dieser Süße, ne, und auch Honigsüße und so, trotzdem irgendwie was Kühles und nicht was... Nicht so was warm-rundes, sondern...
Der hat auch was leicht würziges, finde ich.
Mhm.
Und so ein Hauchrauch. So vom Fass. Und daher kommt wahrscheinlich auch das Würzige vom Fass.
Mhm.
So lange drin gelegen hat vielleicht. Sehr komplex. Wenn man lange sucht, dann findet man...
Nee, sag mal, was findet man?
Wenn man lange sucht, dann findet man, also wenn man willentlich danach sucht, dann findet man einen Hauch Petrolnote. Was für Riesling ja nicht untypisch ist, gerade wenn er von der Mosel kommt. Aber in diesem Fall ist es wirklich, wirklich dezent.
Mhm. Durchaus. Da sind noch irgendwie so ein paar gelbe Früchte mit drin, aber ich kann sie noch nicht einordnen.
Gelbe Früchte?
Also nicht irgendwie Zitrone, aber so...
Nee.
Wie heißt denn das andere? Diese kleinen, runden... Quitte?
Kleine.
Quitte, doch, genau. Ach, Quittenmarmelade. Quitte. Das hatte ich gerade in der Nase, sowas.
Ah.
Diese kleinen Pfirsiche.
Oh ja, Pfirsich, finde ich gut.
Mhm.
Ja.
Und diese, ja, aber schön komplex, also muss man sagen.
Ich finde, da ist eine kleine Rauchnote drin.
Ja. Tja.
In das Fass würde man gerne einen Single Malt reinschmeißen.
Ja, das wäre spannend. Tja, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, dann müssen wir leider probieren, ne?
Leider, ja.
Was sollen wir machen?
Machst du nichts.
Nee, Prost. Machst du nichts, guckst du nur. Ja, Prost!
Ach, schöner Doppler. Oder war das Glas das selbst, dass der Ton so abgeschmiert ist? Oh, wow.
Ui.
Oh, lecker.
Uiuiui. Ui.
Wunderbare Geräusche. Oh, lecker ist das. Ach, das ist so richtig schön. Meine Güte. Okay.
Ui. Interessant.
Ach, schön. Okay. Boah, diese Mischung aus den süßen Früchten und diesem Kräuter- und würzigen Gedöns. So eine leichte mineralische Note dabei.
Oh ja.
Oh, lecker.
Oh ja, eine mineralische. Also, Moment, ich muss jetzt nochmal. Interessant. Ich sag mal so, dieser Wein hat mehr Struktur und mehr, also da zerfließt hinten raus weniger als bei manchem Trockenen.
Mhm.
Weil was manche trockenen Weine da so hinten raus was die so Fruchtzucker nennen, also was ja einfach nur Zucker ist, was da so teilweise hinten im Nachhall so einfach zusammenmatscht sozusagen und Kompott gibt, das bleibt hier total strukturiert.
Mhm.
Der hat einen unglaublichen Zug, der Wein. Die Säure ist im Nachhall und auch im Mund irgendwie der Garant für diese Durchgezogenheit auch. Das ist echt krass.
Ich muss gerade irgendwie die Linie ziehen von Hans-Dieter Hüsch zu diesem Wein. Ich finde, der hat, also einmal hat er Charakter, der hat Haltung. Er ist vielseitig und er hat irgendwie so eine tiefe Ruhe, finde ich. Damit möchte man sich hinsetzen und ja, Zug, aber mit dem möchte man Zeit verbringen.
Absolut.
Irgendwie in
Ruhe und er hat halt nur also 10 Alkohol.
Ich sagte, man möchte ihm zuhören bzw. zuschmecken in diesem Fall.
Ganz ja, absolut. Voll. Und er hat halt nur 10 Alkoholvolumenprozente, ne?
Mhm.
Also, wie würde Markus Molitor sagen, kannst dich da nüchtern trinken?
Kommt drauf an, wo man startet.
Das ist genial. Oh, wie die Säure mit dieser Süße spielt und umgekehrt.
Mhm. Ja, ist toll.
Den darfst du natürlich nicht jung trinken. Das ist ja klar. Mhm. Also,
gut, das
geht natürlich
jetzt mittlerweile auch schwer.
Ja, nee, aber ne, also jetzt eben die Kabinette, So, wenn du den jetzt nach ein, zwei Jahren trinken würdest, also wenn du jetzt ein, sag ich jetzt mal, ein 21er trinken würdest oder so, mit dieser Machart, der wird dich wegbügeln. Also der wird, also das ist dann zu viel einfach. Da wird diese Komplexität natürlich auch noch gar nicht da. Irgendwie auch so ein bisschen, ah Mann, so ein bisschen Kuchenteig im Hintergrund oder. Und der Honig ist richtig, ist so richtiger Waldhonig, ne? Das ist nicht so ein Lirum Larum Löffelstil Honig, sondern das ist richtig kräftiger, würziger Waldhonig, finde ich. Mhm.
Ja, vielleicht ist das auch dieses, was ich vorhin als kräuterwürzig, also Kräuterwürze bezeichnet habe. Genau. Das ist, ja, das könnte auch direkt von dem Honig kommen.
Das könnte durchaus sein. Herrlich.
Schön. Ja, also herrlich. Ich bin hier wild entschlossen, was die Punkte angeht.
Ja, ich muss gerade mal gucken. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, wie günstig oder nicht günstig der ist. Mhm. Ich meine nämlich, dass der Preis ein absoluter Wahnsinn ist.
Ja, war das, aber es war nicht mehr als 30 Euro, oder?
Nee, im Leben nicht.
Wäre recht. Nee, eben.
Da. Ich wollte ja auch nichts Falsches erzählen. Wo ist er denn hier? Da ist er. 2008, genau. 16 Euro.
Wow, das ist ja gar nichts. Also Leute, kauft diesen Wein.
Also wirklich.
Richtig gut.
Aber nicht, wenn ihr pappsüß mögt. Also nee, pappsüß ist er nicht.
Aber man muss jetzt auch nicht der größte Riesling-Fan sein, finde ich, sondern...
Nee, muss man nicht. Ich sage ja sowieso, also Riesling, ich bin sehr sensibel, was Riesling angeht. Ich bin echt, wie man im Rheinland sagt, fimschig. Krütsch, sagt man im Norden. Ich weiß nicht, wie ihr das nennt. Wählerisch.
Ich weiß nicht, ob wir dein Wort haben. Wählerisch, ja.
Nee,
ja.
Wenn du dies nicht magst und das nicht magst, so beim Essen. Es gibt auch so Leute, die sind so wählerisch beim Essen. Da gibt es ein, kann ich ein Wort dafür?
Stieselig gibt es hier.
Ah.
Stieselig gibt es, ja.
Stieselig.
Das geht so in die Richtung. Tja, gibt es bestimmt noch eins, was mir jetzt nicht einfällt.
Habt ihr keins in Hamm, wo du?
Ich hätte sowas wie stieselig gesagt, oder?
Ah, okay.
Tja.
Stieselig. Habe ich noch nie gehört.
Du, heute Nacht um drei fällt es mir ein.
Also im Norden sagt man Krütsch.
Krütsch.
Ah, der ist so Krütsch. Der ist dies nicht und der mag das nicht. Und im Rheinland ist das fimschig. Wählerisch beim Essen. Genau, Krütsch. Genau, also ich bin da wirklich wählerisch. Und Weine von Molitor und vom Bäcker kaufe ich blind. Wirklich. Weil das sind Rieslinge, da weiß ich hundertprozentig, dass ich mich darauf verlassen kann. Das ist wirklich, ja, da kannst du nichts falsch machen. Genau, fimschig ist auf etwas empfindlich sensibel reagierend. Stell dich nicht so fimschig an. Ja, genau. Also ich bin da wirklich, gerade beim Riesling bin ich super empfindlich. Ich mag auch zum Beispiel bei alten Rieslingen, mag ich nicht diese Petrolnote, wenn die zu stark wird. Das mag ich gar nicht haben. Und ich weiß, dass das bei Becker und Molitor so nicht ist, weil die das einfach können. Da ist noch irgendwas drin, Jenny. Ich rieche hier irgendwas, was ich noch nicht zuordnen kann. Ich finde, da ist auch so Pflaume drin und so dunkle Früchte. Der ist unheimlich weich und rund auf der einen Seite, aber kernig auf der anderen Seite, ne? Hm. Das ist eine irre Kombination, finde ich.
Richtig gut.
Jo. Jetzt weiß ich nicht, wie machen wir das? Gehen wir jetzt beim Wein auf die 100er oder bleiben wir bei der 7er?
Weiß ich nicht, aber beides. Das, wenn wir in die 100er wollen, okay. Dann muss ich wohl eine, weiß ich nicht, 87 vergeben? 89? Ab wann?
Ja, also ich würde auch sagen, also 89 auf jeden Fall. Mhm. Die kann er auf jeden Fall. Und im Rahmen dieser Weine, die, ich nenne sie jetzt mal Feinherb, würde jetzt Molitor die nennen. Ich bin sonst nicht so schnell mit 90, aber in dem Fall würde ich ihm die, also wirklich, ich finde, die kann er.
Dann schließe ich mich da doch direkt an, weil der verdient alles Lob, was er kriegt.
Ja. Und auf der anderen Skala würde ich sagen, also in der Kategorie Süßweine, der ist eigentlich gar nicht süß. Der ist süß, aber nicht süß. Voll gut, weil ich mag diese pappsüßen Süßweine überhaupt nicht. Kann ich gar nichts mit anfangen. Auf der anderen Skala würde ich dem glatt eine 7 geben. Also da,
ja,
da bin ich auch mir nicht genau zu fein für.
Ja.
Sehr gut. Dann haben wir probiert. Von J.B. Becker haben wir einen Riesling probiert. Und zwar aus dem Jahre 2008. Und zwar vom Wallufer Berg Bildstock. Ein Kabinett ist das Ganze. Und es gab 90 Punkte auf unserer 100er Skala und 7 Punkte von 7 Punkten auf unserer 7er Skala. Also mehr können wir nicht tun für diesen Wein sozusagen. Herrlich. Wundervoll. Völlig zu Recht. Ich bin völlig geplättet von diesem Wein. Ich finde den super geil. Ja. Den muss man auch nicht als Dessertwein nutzen, sondern den kann man auch, ich habe ihn zu Nudeln, also zu einem deftigen Nudelgericht jetzt heute verkostet. Auch schon. Mhm. Das steht da locker, weil er die Säure hat. Also hat den Biss nochmal, der Hans-Dieter Hösch abhanden gekommen ist, vermeintlich, offen, also wie viele andere sagten, dass er keinen Biss hatte. Dieser Wein hat den, der kann dagegen anstinken. Aber den kannst du auch zum Dessert trinken, den kannst du zum kräftigen Essen trinken. Der kann alles.
Ja.
Super Wein. Gut. Und selbstverständlich haben wir auch das nächste Mal Themen.
So ist das. Nächste Woche werden wir uns mit Henri Bergson beschäftigen. Mm. Also es gibt wieder ein Special von uns und natürlich auch einen Wein, den ich mir nicht aufgeschrieben habe und deswegen live für euch nach. Es ist doch wieder
ein J.B. Becker. Ich glaube, es ist ein weiterer J.B. Becker.
Ja, ja. Und wir verkosten einen weiteren J.B. Becker, nämlich diesmal einen Spätburgunder Eltviller Rheinberg von 2013.
Also ein Jahr jünger als wir.
So ist das. Ist so.
Sehr schön. Da freuen wir uns drauf. Ihr teilt uns, erzählt allen, dass es uns gibt, erzählt, dass es da so einen Podcast gibt, der sich über alle möglichen Dinge unterhält, über tolle Menschen, die es verdient haben, erwähnt zu werden, über Musik natürlich und über Gesellschaftspolitisches und über Philosophisches und manchmal auch über tolle Weine. Und über Bier und über alles, was lecker ist. Erzählt es euren Hamstern, euren Hunden, euren Tanten und Onkel, was weiß ich, wem nicht allen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann ist die Woche um, dann sind wir wieder da. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.